heute mit Anna und Nils vom Movo meint. Viel Spaß. Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Moin und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und ich grüße euch aus dem wunderschönen Rostock an der Ostsee, wo ich mit meiner Frau und unseren drei kleinen Töchtern lebe und arbeite. Apropos, um das Thema Arbeit soll es hier im Podcast natürlich gehen, verbunden mit der Frage, wie wollen wir eigentlich unser Leben auf diesem blauen Planeten gestalten? Dazu hole ich mir spannende Köpfe vor das Mikro und frage sie nach ihren größten Learnings und ihren persönlichen Challenges auf dem Weg zu dem, was sie heute tun. Wir reden über vernetztes Arbeiten und disruptives Denken in Zeiten der Digitalisierung, über kulturellen Wandel und über die Frage, wie wir unsere Arbeit mit unserer Familie vereinbaren. Das interessiert mich als Vater von drei Kindern natürlich ganz besonders und da bin ich dankbar für jeden Impuls. Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12 Minutes Me Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt. Feedback ist immer willkommen. Viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir springen direkt in eine neue Folge und zwar mit Anna und Nils von MovoMind. Die beiden sind schon lange unterwegs mit dem Thema neue Arbeit, Training und Coaching und sie reisen unheimlich gern. Und das haben sie dann tatsächlich auf die Spitze getrieben, denn sie sind an fast allen Orten der Welt mittlerweile gewesen, um herauszufinden, wie die Leute eigentlich arbeiten und wie auch modernes Arbeiten heutzutage schon umgesetzt wird in Asien, in Afrika, in Europa. Und demnächst wollen sie wahrscheinlich auch nochmal weiter. Sie haben große Pläne. Sie haben unter anderem auch schon ein Buch veröffentlicht, das ich in meinem Blog beschrieben hatte. New Work Hacks heißt es. Wir unterhalten uns ein bisschen über die Story der beiden, über ihre Rückkehr, jetzt auch bedingt durch Corona nach Deutschland. Sie sind wieder in Hamburg und sie haben ganz viel vor. Ein ganz besonderes Gespräch mit zwei New Work Globetrotter. Viel Spaß! Und wir sind zurück beim New Work Chat mit einer neuen Episode und ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder Hamburger Gäste habe, beziehungsweise sind es ja nicht nur Hamburger, sondern internationale Gäste. Viele Grüße nach Hamburg, Anna und Nils. Hallo, MovoMind.
Hallo Gabriel, vielen Dank.
Wir freuen uns, dass wir heute dabei sein dürfen.
Schöne Grüße auch an dich.
Ja, vielen Dank. Ihr habt es euch gemütlich gemacht in eurem Büro. Ihr arbeitet von zu Hause aus. Ihr vermischt das gleich alles New Work-mäßig, richtig?
Ja, genau. Also wir haben uns entschieden, dass wir so einen Work-Life-Space hier quasi haben. Das bedeutet, wir haben sowohl einen Arbeitsraum, wo einfach nur Arbeit stattfindet, können aber eben auch ausweichen auf verschiedene Möglichkeiten für zum Beispiel, wenn beide Personen Coaching gleichzeitig haben und haben wir eben auch die Möglichkeit, im größeren Team zusammenzukommen. Insofern, das passt so ganz gut alles zusammen.
Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern hat jetzt auf der Insel Rügen einen Coworking-Living-Space eröffnet. Die bieten jetzt quasi Touristen oder Leuten, die arbeiten wollen, ein Coworking an. Du kannst dann am Tag an den Strand gehen, kannst dann aber auch zum Arbeiten reingehen und hast dann auch so eine Art Hotelbetrieb mit drin und kannst dann dich hinlegen und schlafen und kannst dann weitermachen. Also die Frage, wie man das dann am Ende verbindet, stellt sich vielleicht auch nochmal. Von daher, okay, Coworking, Living, wir werden mal sehen.
Definitiv ist auch anscheinend ein Trend, ne? Also ich kann schon vorwegnehmen, das gibt es nicht nur auf Rügen, das gibt es auch weltweit.
Kleiner Spoiler, genau, da kommen wir nachher gleich zu. Ja, wir hatten ja schon Kontakt. Ich hatte euch ja bei mir auch schon im Blog, als ihr euer Buch veröffentlicht habt, New Work Hacks. Und da habe ich euch schon so ein bisschen meinen Lesern oder denjenigen, die mir folgen, so ein bisschen vorgestellt. Aber trotzdem freue ich mich, dass wir heute noch mal ein bisschen intensiver ins Gespräch kommen und auch so ein bisschen beleuchten, was ihr tut. Denn ihr tut eine Menge spannende Sachen. Könnt euch auch gerne gleich noch mal selbst vorstellen. Ihr seid natürlich mir schon länger bekannt geworden und aufgefallen dadurch, dass ihr so im ganzen New Work-Kontext sehr aktiv seid und sehr viel auch publiziert, selber ja auch Berater seid, aber ihr seid eben auch große Globetrotter und habt die Themen verbunden. Aber genau. Stellt euch doch gerne nochmal selber vor, ihr beiden.
Ja, sehr gerne. Also hallo, wir sind Nils und Anna von MovoMind. MovoMind steht für Modern Work Mind. Das heißt, wir fokussieren uns bei der Arbeit eigentlich darauf, Menschen sinnstiftende Arbeit zu ermöglichen und Unternehmen bei der internen Wissensvernetzung zu unterstützen. Da geht es ganz viel darum, wie setzen wir eigentlich dieses ganze Thema New Work einfach auch mal strategisch im Unternehmen um. Weil wir ja häufig gerade die Situation haben, dass New Work ja an sich nicht richtig definiert ist und jeder etwas anderes darunter versteht. Und wir sagen, okay, es bedeutet nicht nur Homeoffice oder fancy große Büroräumlichkeiten, sondern es hat vor allem auch mit dem Konzept von Friedrich Bergmann im Hintergrund damit zu tun, sich tatsächlich immer wieder auch zu fragen, was will ich eigentlich wirklich, wirklich?
Mhm, danke.
Genau, insofern bei uns setzen wir entweder eben wirklich bei diesem strategischen Punkt an und unterstützen Unternehmen dabei. Oder wir gucken in der Begleitung, wie kann man eigentlich das weiterführen, unterstützen und haben irgendwann mal so drei Flughöhen für uns entwickelt, wo wir sagen, das passt ganz gut. Das ist einmal Inspire, Implement und Improve. Das heißt, wir kommen eben entweder ins Unternehmen rein und inspirieren, indem wir eben Impulse geben, auch vielleicht von unserer Modern Work zu erzählen. Oder es geht eben darum, wirklich ganz konkrete Ideen umzusetzen, auszuprobieren und einzuführen. Oder eben, was natürlich auch sehr spannend ist, wenn Unternehmen schon viel machen, dass wir zusammen gucken, okay, was kann man da vielleicht als nächsten Schritt tatsächlich gehen, dass man nicht stehen bleibt, wo man ist, sondern eben so ganz im Sinne der iterativen Entwicklung auch immer schaut, was könnte so ein nächster spannender Schritt sein. Und mit diesem Portfolio quasi oder mit diesen Flughöhen arbeiten wir.
Und letztendlich sind wir auch genau mit diesen Flughöhen letztendlich auf die Modern Work Tour gegangen. Da sind wir ja durch 34 Länder gereist, es sind 4 Kontinente gewesen, wo wir einfach auch die Frage gestellt haben, oder uns vor allem am Anfang die Frage gestellt haben, wie wird eigentlich woanders modern gearbeitet? Ja, und dann sind wir losgezogen und haben geguckt, gibt es das Konzept New Work eigentlich auch irgendwie in der Mongolei oder in Australien? Ja, und seit ein paar Monaten sind wir jetzt erstmal wieder zurück, aber sind genau mit ganz vielen neuen Eindrücken zurück.
Und darauf wollen wir heute gerne zu sprechen kommen. Ihr habt eine Menge gelernt und wir sind natürlich ganz neugierig und wollen von euch lernen und wissen, was ihr uns mitgebracht habt an Eindrücken. Ihr seid ja jetzt in Hamburg und auch ich durfte ja in Hamburg ein paar Jahre leben und wir haben uns im Vorgespräch schon drüber unterhalten, das war gar nicht so weit weg von euch. Ich wohnte ja in Alweg. Und kann mich daher gut reinversetzen. Trotzdem ist es wahrscheinlich echt auch eine Challenge, wenn man jetzt unterwegs war. Und da sprechen wir dann gleich nochmal drüber, sich dann auch wieder so ein bisschen zur Ruhe zu setzen, oder? Ihr seid jetzt ja wieder angekommen und guckt jetzt auch wieder, wie ihr in Deutschland die nächste Zeit bleibt und arbeitet, ne?
Ja, genau. Also das ist wirklich jetzt nochmal ein anderer Fokus für uns. Wir sind ganz zufrieden, dass wir jetzt wieder so gut aufgestellt sind, dass wir auch unsere Räumlichkeiten wieder haben. Wir hatten die ja vor der Reise alle tatsächlich aufgelöst und abgegeben, weil wir unsere ganze Arbeit auch mit den Kunden in Deutschland remote weitergeführt haben. Insofern war das jetzt schon wieder eine Umstellung. Was wir halt merken, was echt toll daran ist, dass wir jetzt wieder nochmal mit einem ganz anderen Fokus hier vor Ort arbeiten können. Mhm. Und das natürlich auch für Kunden interessant ist, aber natürlich auch für uns, weil du mit mehr Fokus natürlich auch dort dann mehr schaffen kannst. Und das ist irgendwie ganz schön, nachdem man so viele Eindrücke gesammelt hat, dass man jetzt nochmal da in sich gegangen ist. Die Zeit hatten wir ja und jetzt geht es eben weiter. Und das ist echt total schön. Und dafür ist natürlich Hamburg auch ganz eine Ausgangslage, weil diese Stadt einfach wunderschön.
Das stimmt. Also es ist eine gute Grundversorgung quasi in Hamburg. Und was sich aber nicht so großartig geändert hat zu der Arbeit von seit 2 Jahren, ist halt das ganze Thema Remote. Ne? Während jetzt die letzten 6 Monate für viele das noch ein Novum war, sind wir schon seit über 2 Jahren gewohnt, ortsunabhängig zu arbeiten, aber auch nicht nur eben digitale Nomaden zu sein, sondern eben auch mit unserer Expertise, also zum Beispiel mit dem ganzen New Work-Ansatz, einfach auch mal in andere Länder zu gehen und zu gucken, was können die von uns lernen und was lernen wir von denen.
Ja, und bevor wir darüber sprechen, wo ihr hingegangen seid, würde ich natürlich auch gerne mal wissen, wo ihr herkommt. Erzählt mal, wo seid ihr eigentlich aufgewachsen?
Also ich bin aufgewachsen sowohl im wunderschönen Oldenburg in Norwegen und dann ab dem 8. Lebensjahr in Hamburg. Das heißt, bin da auch immer schon so ein bisschen rumgekommen. Und,
in Norwegen?
Genau, war 3 Jahre in Norwegen und habe da aber auch ganz viel mitgenommen. Also was so meine Liebe zur Natur angeht, dieses ganze Freiheitsdenken, da viel draußen sein, das war schon sehr prägsam für mich. Und bin aber quasi in 3. Generation Hamburger, dementsprechend genau im Herz natürlich auch ganz stark hier verankert und vernetzt.
Mhm. Also ich bin keine gebürtige Hamburgerin, auch wenn ich es gerne wäre. Aber also ich bin aufgewachsen im Osnabrücker Land. Und dadurch auch eben sehr nah an der an Bielefeld, wo wir letztendlich auch studiert haben beide und wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Wir haben beide Erziehungswissenschaften studiert mit dem Fokus betriebliche und berufliche Weiterbildung und Erwachsenenbildung. Und da lag es halt irgendwann auch nahe, dann vielleicht auch aus Bielefeld wieder wegzugehen und in diese schöne Stadt Hamburg zu ziehen.
Hattet ihr, als ihr so groß geworden seid, einen Traumjob? Ich bin ja Vater von 3 Kindern und ich frage meine Kids das manchmal, was wollt ihr werden? Das ändert sich auch manchmal, auch innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums übrigens. Aber hattet ihr sowas als Kinder und Jugendliche?
Also ich kann nur sagen, dass ich nie einen konkreten Berufswunsch geäußert habe. Aber meine Eltern reden da bis heute noch drüber. Ich habe immer gesagt, ich möchte was mit Menschen machen. Ich würde gerne Menschen unterstützen. Das war so das, was ich damals schon gesagt habe, ohne zu sagen, ich möchte das als Ärztin oder so machen. Sondern ich habe immer gesagt, Menschen und Menschen voranbringen. Und es ist jetzt halt eine Weiterbildung geworden bei mir.
Bei mir war es schon so ein bisschen klassischer. Also ich wollte schon auch mal eine Zeit lang Fußballer werden und auch Schauspieler. Genau, habe in beiden Bereichen so ein bisschen mich auch ausprobiert, aber letztendlich ist es dann natürlich auch was ganz anderes geworden, worüber ich aber sehr froh bin.
Manchmal sind ja die Fußballer auch Schauspieler.
Ja, das ist wohl wahr.
Ich erinnere da nur an Schwalben Andi, an die Andi Möller-Schwalbe, legendär.
Da kann man viel von lernen, definitiv. Nee, genau, aber irgendwie hatten wir beide sehr früh irgendwie schon diesen Impuls, einfach andere zu unterstützen und haben dadurch letztendlich auch im Studium einfach eine super Fundierung dazu bekommen, einfach auch mehr darüber zu erfahren, wie das eben geht und wie man sowas begleiten kann. Und seitdem hat uns das nicht mehr losgelassen und es wird sich bestimmt auch nochmal weiterentwickeln. Aber ich glaube, so dieser Grundtenor, einfach zu sagen, mit unserer Expertise andere irgendwie zu unterstützen und auch denen vielleicht einen Mehrwert zu bringen, ich glaube, das wird immer bleiben, egal in welche Richtung sich das noch weiterentwickelt.
Das ist möglicherweise dann auch das, was man mit Sinnhaftigkeit und Purpose dann am Ende bezeichnen kann, oder? Dass man weiß, wofür man es macht. Ne? Mhm. Das, was ja auch ehrlicherweise vielen schwerfällt, herauszufinden. Also was ist das für mich? Ne? Ja. Also wenn wir uns die Gallup-Studie immer wieder anschauen, wie viele Leute scheinen echt unglücklich zu sein und machen ihren Job irgendwie mit Vorfreude aufs Wochenende. Das ist so die große Challenge, die dann ja mit New Work irgendwie auch zu tun hat. Wie kommen wir eigentlich dahin, dass wir eine Arbeit tun, die uns irgendwie erfüllt? Und ich hatte übrigens neulich auch eine Anfrage zu meinem New Work Chat Podcast von einer doch namhaften großen deutschen Werbeagentur. Also das war eine PR-Agentur, glaube ich, die für diese Werbeagentur gearbeitet hat. Und die meinen denn, ich könnte doch mal deren CEO interviewen. Und ich meinte dann, fühle mich ja geschmeichelt, worum kann es denn gehen? Na, um New Work. Okay, und was macht ihr da so? Na, die ganze Agentur wäre jetzt im Homeoffice. Ja. Und da habe ich nochmal nachgefragt, weil hat mich dann so interessiert. Ich sage, und erzähl mal, was passiert denn da? Naja, das wäre ja total ungewöhnlich. Gut, und da merkst du dann immer wieder auf der einen Seite, dass die Leute sich mit dem Thema oder manchmal auch nur mit dem Begriff New Work beschäftigen, aber wie ihr schon sagt, dass es da so unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und ihr habt es ja auch erlebt, im Ausland gibt es diesen Begriff so oft gar nicht. Wie habt ihr das für euch definiert?
Also, du meinst New Work selbst? Okay, also für uns ist New Work selbst grundsätzlich erstmal dieser freiheitsphilosophische Denkansatz, ne, wo man sich mit dieser Frage beschäftigen kann, was man wirklich, wirklich will. Da haben ja die Spice Girls auch schon drüber gesungen. letztendlich zu gucken, was kann man tun, damit man mehr in diese Richtung geht. Und dazu haben wir natürlich irgendwann auch gesagt, okay, es geht nicht nur darüber, sich Gedanken zu machen, sondern es geht natürlich auch darum, dann ganz konkret zu gucken, was heißt das und wie können wir anpacken, damit es eben nicht nur ein philosophischer Ansatz bleibt, sondern eben auch in der Praxis tatsächlich einen Mehrwert gestalten. Ich würde sagen, das ist so im Kern, was für uns Work ausmacht.
Und letztendlich definiert sich so auch unsere Arbeit. Also zum einen fragt man natürlich die Leute nicht, also man fragt sie schon, was willst du wirklich, wirklich, aber stell dir mal vor, ich würde diese Frage einfach bezugslos stellen und würde dich dann damit laufen lassen. Ja? Zu viel Freiheit ist natürlich auch irgendwie ohne Grenzen, da kommt man auch nicht irgendwie ans Ziel, sondern da nochmal zu gucken, was bedeutet das? Wie gehe ich da hin? Wie näher ich mich an, eine Haltung zu entwickeln, ein Statement zu entwickeln von meiner Arbeit, von meiner Tätigkeit, die ich tue? Und auf der anderen Seite, und das ist dann natürlich so diese Hülle, und die ist häufig leichter, ja, dann bedeutet das vielleicht, ich bin 3 Tage im Homeoffice, ich bin 2 Tage auf der Arbeit, ich gestalte mir den Arbeitsplatz so oder so. Das sind vielleicht erste Ansätze, aber sie sollten sich immer wieder aus einer Haltung, aus diesem deswegen mache ich das, aus dem Grund, sollte sich speisen und nicht nur.
Ja, der Friedhof Bergmann, den ihr gerade angesprochen habt, der hat sich natürlich sehr mit dem Individuum beschäftigt und diese Frage richtet sich ja an einen selber. Ich habe aber oft den Eindruck, dass Unternehmen, die über New Work sprechen, eigentlich Arbeit 4.0 oder wie man es auch immer nennt, meinen. Also wie kriegen wir jetzt Digitalisierung und Arbeit irgendwie zusammen? Wie werden wir erfolgreicher, vertrieblich besser, innovativer? Und legen das dann so unter das Buzzword New Work ganz oft. Und das ist dann so oft das Problem, dass alle so über New Work reden und der meint das und der meint das, ne? Oder? Erlebt ihr das auch so?
Ja, ziemlich viel, ne? Also Anna sagt immer, dass New Work da einfach irgendwie so ein Containerbegriff geworden ist, wo einfach alles Mögliche irgendwie reingeschüttet werden kann. Und wir versuchen schon auch immer mit den Leuten dann darüber zu sprechen, was bedeutet das für euch und was ist eben auch eigentlich dieser wichtige Aspekt, den ihr hervorheben möchtet. Weil letztendlich sind wir natürlich auch daran interessiert, dass Menschen mit welchem Hintergrund auch immer gucken möchten, wie sie ihre Arbeit weiter gestalten können. Und man da nicht irgendwie zu picky werden sollte, was jetzt so das Grundverständnis dahinter wird. Und trotzdem, ne, wenn ein Unternehmen sagt, sie arbeiten sozusagen basierend auf New Work und das Einzige in Anführungsstrichen, was sie machen, ist eben, dass die Mitarbeiter ins Homeoffice gegangen sind, dann darf man da natürlich auch mal kritisch nachfragen, ne? So wie du es eben auch getan hast, und vielleicht auch nochmal darüber ins Gespräch gehen, was es halt auch noch sein könnte, weil dann nur das abzutun als etwas, was man für nicht so gut hält, finde ich irgendwie dann doch einen Schritt zu wenig. Ich finde, in so einem Fall kann man eben wirklich gut auch aufzeigen, welche Möglichkeiten eigentlich bestehen, um das eben weiter zu verbreiten. Und das ist was wir natürlich dann versuchen. Und manchmal sind Leute total interessiert und begeistert. Und manchmal wird es aber eben auch sehr schnell abgetan als etwas, was eben bei uns dann nicht funktionieren kann oder eben eh viel zu kompliziert ist oder die Mitarbeiter gar nicht wollen. Insofern, das ist schon sehr spannend, was für Gespräche man sich dann auch verstrickt und wie man da dann am Ende auch wieder rauskommt.
Ja, und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten, ne? Ob nun das Konzept New Work selber oder vielleicht auch ein anderer Ansatz. Aber wir haben schon gemerkt, es gibt immer wieder auch bestimmte, ich sag mal so Leitrichtungen, die einen eben auch zu modernen oder zu neuem Arbeiten führen. Und eine Sache, die ich als Ausgangssituation formuliere bei New Work, ist, dass man erstmal grundsätzlich wahrnimmt, dass Arbeit sich verändert, dass etwas Neues passiert, dass ich aus mir heraus vielleicht auch eine Veränderung zulassen darf, um was Neues entstehen zu lassen. Und wenn man da ist, dann kann man auch gucken, in welche Richtung geht man.
Ja, genau. Man entdeckt so sein eigenes Verständnis vom Thema Arbeit, auch wahrscheinlich durch die Jobstation und Kontexte, in denen man so steckte. Ihr habt ja auch selber beide interessante Erfahrungen gemacht. Mögt ihr da auch nochmal berichten, was euch da geprägt hat, so auf eurem Weg bis hin zur MovoMind?
Also auf jeden Fall bei mir die erste Erfahrung, die ich bei Jimdo gemacht habe. Das ist ja so ein Hamburger Webseitenbaukasten. Und da bin ich in einer Zeit gekommen, wo die Unternehmensentwicklung gerade an so einem Punkt war, wo es irgendwie darum ging, die verschiedenen Aspekte zu professionalisieren. Also eben Führung, nicht nur irgendwie geschehen zu lassen, sondern tatsächlich begleiten zu lassen und aufzubauen, neue Formate auszuprobieren. Insofern, das war für mich wirklich ein ganz tolles Spielfeld eigentlich, wo ich mich ausprobieren konnte, wo ich ganz viel lernen konnte. Und wo
du
ich
warst Leadership Coach oder?
Genau, ich war Leadership Coach und habe auch das Inhouse, wie sagt man das denn, sozusagen das Inhouse-Weiterbildungsprogramm einfach mit aufgebaut, ne? Und die Führungskräfte eben gecoacht, trainiert und so weiter. Und konnte da eben meine Stelle mit definieren, also eben wirklich sehr sinnstiftend gedacht. Und das ist so der Punkt, wo ich gemerkt habe, wie viel eigentlich möglich ist, wenn man eben auch diesen Freiraum bekommt. Und das würde ich sagen, hat mich und auch uns letztendlich nachhaltig tatsächlich geprägt, diese Brille eben mitzunehmen, diese Erfahrung mitzunehmen und eben auch Unternehmen zu sagen, ihr könnt da mehr machen, als ihr vielleicht denkt. Ihr müsst einfach ein bisschen mutiger sein hier und da und vor allen Dingen eben Dinge ausprobieren. Ne? Also da kann man ja schon aus der agilen Welt das ein oder andere lernen, dass man eben sagt, wir legen das jetzt nicht fest für die nächsten 20 Jahre, auch nicht für die nächsten 5 Jahre, sondern wir testen das aus, wir machen unsere Erfahrungen, wir reflektieren kritisch und dann schauen wir, wie wir weitermachen. Und das ist was, das war schon eine ganz tolle Erfahrung.
Ja, Jimdo ist ja auch krass gewachsen. Ne? Ich habe das auch mitbekommen, genau, als ich noch in Hamburg war. Ich bin dann 2012 nach Rostock gezogen und habe 1,5 Jahre bei einem Startup gearbeitet. Und wir haben nach dem Vorbild von Jimdo übrigens auch versucht, einen Homepage-Baukasten zu bauen. Mhm. Und wir hatten auch schon Prototypen und hatten auch ein paar Kunden, aber dann ist das Team leider auseinandergeflogen. Mhm. Weil der Chef leider sehr kritisch war, kann ich heute, was heißt sehr kritisch, sehr cholerisch war. Ja. Und das habe ich auch übrigens gelesen, ist bei vielen Startups, die scheitern am Ende das Problem, dass das Team auseinandergeht und fliegt. Und dann haben wir wieder so die Komponente, wie hält man das Team zusammen, wie schafft man da Kollaboration? Naja, wie auch immer, jetzt bin ich ja seit Anfang des Jahres wieder bei einer Agentur und die ist über die letzten Jahre langsam immer weiter gewachsen. Jetzt komme ich nämlich zu Jimdo zurück. Und die Agentur ist, als ich Anfang Januar kam, waren die, glaube ich, bei 70 Leuten, 75. Jetzt sind sie schon bei etwas über 80. Größte Agentur in Mecklenburg-Vorpommern immerhin. Und jetzt stellen sich natürlich auch so die Fragen, ne? Wie entwickelt sich dann eine Organisation, wenn sie größer wird? Und das war bei Jimdo ja auch so. Da war es, glaube ich, noch krasser und noch schneller natürlich.
Ja.
War das dann auch so ein Thema, das du mitbegleitet hast? Wie ändert sich dann Führung? Und was hast du da vielleicht draus gelernt? Was kannst du da weitergeben? Worauf muss man achten, wenn so eine Organisation sich vergrößert?
Also gibt es natürlich echt ganz viel. Aber ich glaube, was so am eindrucksvollsten für mich war und wo auch, glaube ich, wo man auch schon früher mehr hätte machen können, ne, es läuft ja nicht immer alles reibungslos, ist auf jeden Fall rechtzeitig, bevor Punkte zu Schmerzpunkten werden, tatsächlich proaktiv diese Punkte anzugehen. Das bedeutet eben, Verantwortung mehr zu verteilen, weniger Bottlenecks, also wo einfach an Einzelpersonen zu viele Entscheidungen hängen. Meine oder unsere Erfahrung ist einfach, dass das immer hinausgezögert wird, weil eine Veränderung auch meistens irgendwie schmerzhaft ist und dass dann aber eben auch irgendwann der Need, ne, diese Notwendigkeit so groß wird, dass das immer mit einem Aufwand und auch mit bestimmten Verlusten passiert, die einfach nicht schön sind. Das heißt, wirklich dieses proaktive Gestalten und auch eben aus dieser Stärke heraus, ne, man wächst, man hat Potenzial, das zu nutzen und eben nicht erst sich mit einer Restrukturierung auseinandersetzen, wenn man einfach schon sehr gewachsen ist und einfach merkt, es hinkt irgendwie jetzt an allen Ecken und Enden. Ich glaube, dann kann man wirklich sehr vieles sehr, sehr gut erreichen, was eben aber auch bedeutet natürlich, gerade für die Founder oder Geschäftsführer, dass die rechtzeitig sich auch an ihre neuen Rollen und Aufgaben gewöhnen müssen und eben nicht unbedingt so weitermachen können wie zuvor, weil wenn sich das ganze System ändert, dann ändert sich natürlich auch die eigene Aufgabe. Und ich glaube, das ist häufig tatsächlich eine große Herausforderung, wenn man gewohnt ist, involvierter zu sein, dass man eben bei stärkerem Wachstum einfach auch rauszoomen muss und eben mehr in eine strategische und in eine Begleitfunktion kommt und weniger hands-on arbeitet. Und ich glaube, daran scheitert es tatsächlich relativ häufig.
Ich glaube auch, das ist das, was Friedjof Bergmann sagt, wenn er sagt, es soll zu routinierter Begleitung kommen, zu immer wieder. Der Prozess ist ja nicht abgeschlossen, ne? Hast ja eben auch gesagt. Man verändert sich vielleicht räumlich, vielleicht, ne, kommen andere Familienmitglieder dazu oder man entwickelt vielleicht auch eine neue Rolle, dass man sich immer wieder fragt, was will ich hier eigentlich wirklich und warum mache ich das? Und wir sind es sehr wenig gewohnt, uns das zu fragen. Ne? Also wir machen das nicht in der Schule. In der Schule wird eigentlich gar nicht mehr gefragt, warum machst du das? Was willst du eigentlich? Was kannst du gut? Und im Job auch immer weniger. Und das zum Beispiel als Leitziel oder Leitsatz zu formulieren und das dann eben auch für Unternehmen in eine Strategie zu übersetzen, das kann nur schon schaffen, weil das halt die grundlegende Ausrichtung schon erstmal hat.
Dass die Führungskräfte das auch ihre Mitarbeiter fragen, oder?
Genau. Ja. Ja, eine Ergänzung hätte ich auch noch, weil sie mir gerade wieder eingefallen ist. Was ich auch gelernt habe, dieser Wunsch, alle mitzunehmen, gerade bei starkem Wachstum und Veränderung, das ist, glaube ich, ein Wunsch, der ist sehr, sehr nobel, aber ich glaube nicht, dass er tatsächlich sinnvoll ist. Ich glaube nämlich, dass in unterschiedlichen Phasen einer Entwicklung und im Wachstum, es gibt einfach Phasen, da passen bestimmte Personen perfekt rein und das lieben sie, aber ab einer gewissen Größe, wo alles auch ein bisschen standardisiert wird, das ist gar nicht mehr so deren Bereich. Und ich glaube, da kann man tatsächlich auch, gerade weil wir ja eh nicht mehr so ewig lang bei einzelnen Unternehmen arbeiten meistens, das kann man eigentlich noch viel besser lösen. Weil es ist ja super toll, wenn jemand diese Anfangsphase mit 20 bis 40 Leuten liebt. Und dann wird es aber eben langsam größer und standardisierter, weniger schnell, weniger gut, vielleicht ein bisschen professioneller hier und da. Das ist eine andere Phase. Da kommen andere Menschen natürlich so richtig schön in ihr Potenzial. Insofern, das ist was auch, glaube ich, häufig unterschätzt wird. Dieses alle mitnehmen, egal, also koste es, was es wolle. Ich glaube, alles hat seine Zeit. Und dasselbe ist eben auch mit diesen Lebensphasen im Unternehmen, welches vor allem erwachsen ist.
Ja, und apropos Lebensphasen, auch das Reisen muss in die Lebensphasen passen. Ihr habt dann, nachdem ihr so eure Stationen habt, und Anna, du kannst auch gerne nochmal sagen, was dich so da geprägt hat, und dann gerne auch nochmal überleiten, wie seid ihr dann eigentlich dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, wir wollen das Thema Arbeiten mit dem Thema Reisen verbinden?
Also, geprägt ist das alles miteinander. Ne? Das ist wie so ein großes Netz, was irgendwie wuselt und sich bewegt. Also ich kam ja eher aus diesem Bildungsbereich, also auch aus diesem klassischen Bereich, Hochschule etc. und habe da einfach auch gemerkt, so, dass es alles so häufig sehr langsam, auch zu langsam für mich. Ich muss für kleine Entscheidungen mehrere Instanzen durchlaufen und dann bin ich eigentlich schon bei einem anderen Thema, weil das die Zeit so hergibt. Da habe ich gemerkt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ich habe sogar auch eine Scrum Master Ausbildung dann gemacht und habe da wirklich dann auch so diese Praxiserkenntnisse gehabt. Habe dann aber gesagt, okay, das ist schon noch zu starr, dieses Framework. Ich brauche nochmal was Offeneres. Und dann kam halt im Zusammenspiel mit Nils dann sehr schnell dabei rum, so, okay, ne, modernes Arbeiten, was bedeutet das eigentlich? Wir sagen ja auch häufig nicht, es geht nicht nur um New Work. Das setzt voraus, dass es Old Work gab, aber es gibt immer Elemente, die halt vielleicht moderner sind, die den Zeitgeist besser treffen. Deswegen sprechen wir hier ganz gerne auch von Modern Work. Und da war es tatsächlich so, dass wir auch, da wir ja auch ein Paar sind, auch zusammen Urlaub machen tatsächlich, ne? Kommt ja auch vor. Und da haben wir häufig Städtetrips gemacht. Ja. Und in diesen Städtetrips gab es immer wieder, gerade auch weil wir in den Kontexten gearbeitet haben, dann haben die Entwickler oder irgendwie ein Teammitglied gesagt, so, in Barcelona, da kenne ich ja jemand, geht da mal hin, das wäre bestimmt spannend für euch. Dann haben wir das gemacht, dann waren wir in Barcelona, wir waren in Budapest und dort haben wir plötzlich, die waren interessiert an Workshops von uns und wir hatten ganz viele Fragen zu deren Programm und wir haben uns angefangen auszutauschen. Dann haben wir gesagt, wie cool, wo die alle verschiedene Konzepte fahren und was die machen und so. Und wie funktioniert das eigentlich auch in abgefahreneren Ländern? Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, der mir gesagt hat, okay, könnten wir ja einfach auch mal länger machen und reisen wollten wir sowieso. Dann haben wir gesagt, jetzt kombinieren wir es.
Unterscheidet ihr eigentlich noch in Arbeit und Freizeit?
Ja, schon. Also wir haben das irgendwann weniger gemacht, aber haben einfach gemerkt, dadurch, dass wir unsere Arbeit sehr gerne mögen und auch sehr viel arbeiten, dass wir trotzdem auch einfach diesen anderen Fokus für uns brauchen. sagen wir so, wir sind da auch, glaube ich, beide noch ein bisschen unterschiedlich, was für uns was ist, weil es gibt ja auch Situationen, bei mir kommen häufig nochmal abends so um 10 herum einfach super Ideen, wie ich finde. Und die will ich dann natürlich auch sofort diskutieren mit meiner Geschäftspartnerin.
Schatzi.
Die das aber vielleicht gar nicht immer unbedingt möchte, wenn man irgendwie eher im Runterkommen ist oder schon so halb am Schlafen. Und da ist es natürlich, in dem Moment ist es für mich keine Arbeit, sondern es ist einfach eben ein Impuls und ich habe da Lust drauf. Aber wenn man den eben gerade nicht hat, dann wäre es Arbeit. Man hat dann schon echt viel daraus gelernt, wann es was ist, um eben auch dann zu unterscheiden, dass man bestimmte, auch so diese Monkey-Tasks, ne, bestimmte Dinge, die halt irgendwie jeder tun muss, der ein eigenes Unternehmen hat, die arbeitet man dann eben ab, die bringen nicht immer Spaß, aber man tut sie eben trotzdem. Mhm.
Und ich glaube auch, also wenn wir sagen, es geht um eine Bewusstwerdung von eben, was will ich eigentlich wirklich, dann gehört halt auch die Frage, wann will ich was machen, auch dazu. Und das bedeutet natürlich auch eine gewisse Abgrenzung. Und es macht schon manchmal auch Sinn, gerade wenn man zusammen lebt, zusammen arbeitet und gemeinsam reist, dass man manchmal sagt so, und das ist hier Zeit nur für mich. Und das ist auch da Zeit, die ich mit jemand anderem verbringe, mit dem ich aber nicht arbeite.
Und ihr wart dann auf Reise, beziehungsweise eure erste große Tour dann gemeinsam. Wart ihr eigentlich die ganze Zeit gemeinsam unterwegs oder seid ihr dann auch mal so ein bisschen auseinander und habt euch wieder getroffen?
Wäre auch eine interessante Idee gewesen, ne?
Also wir haben uns am Anfang, sagen wir mal so, wir haben schon ganz am Anfang einmal gesagt, es kann passieren, dass man unterschiedliche Tempi irgendwo hat. Aber es ist letztendlich so gewesen, dass wir echt überall zusammen waren. Wir haben manchmal in unterschiedlichen Räumen geschlafen. Wir hatten ja auch, dass wir bei dem einen Kunden in der Mongolei, die nicht wussten, dass wir ein Paar sind, einfach eben zwei wunderschöne Räume bekommen haben in dem Fünf-Sterne-Hotel, was uns sehr gefreut hat. Und das haben wir natürlich auch genossen und genutzt. Ne? Wenn man eh so viel zusammen ist, ist es auch einfach mal schön. Insofern, sowas gab es schon auch. Aber die Route haben wir tatsächlich immer zusammen gemacht.
Und dann erzählt mal eure erste große Movomind-Tour. Ihr seid ja mit dem Bus losgefahren, ne?
Ja, das stimmt.
Wie habt ihr euch da vorbereitet?
Also im Grunde haben wir uns, also wir wussten, wo wir hin wollten, in was für eine Richtung. Also wir wussten, wir fahren auf jeden Fall ganz exotisch als erste Station nach München in den Süden.
Erstmal ins Ausland.
Genau. Für den Nordkopf, ja. Und dann wussten wir, möchten in den Balkan, weil wir festgestellt haben, wir wissen viel zu wenig über diese Länder, die eigentlich sehr nah bei uns sind. Was ist da eigentlich, was ist da für eine Mentalität, was sind das eigentlich, was sind da für Kompetenzen, wie sind die drauf und worauf haben die Bock? Da wussten wir wenig und haben gesagt, warum sollten wir nach Australien fliegen oder nach Bali fliegen und so einen Kulturschock haben, wenn wir ganz viele interessante Dinge direkt vor Ort haben. Und das war letztendlich der Plan. Wir haben gesagt, wir ziehen los, wir wollen den Balkan bereisen, wir wussten, wir möchten nach Georgien und das Ziel war, in die Mongolei zu kommen. Das war so die Planung. Und danach haben wir gesagt, danach wird sich das Ganze auf dem Weg ergeben, wie es weitergeht.
Und eine Frage, die ihr auch schon oft bekommen habt, aber ich stelle sie natürlich auch nochmal, wie habt ihr das Ganze finanziert? Denn viele werden sagen, Mensch, toll, Weltreise, kann ich mir leider gar nicht leisten.
Bei uns war es tatsächlich so eine ganz klassische Mischkalkulation und Finanzierung. Also wir haben auf jeden Fall auch echt einiges an Geld selbst ausgegeben von unserem Ersparten. Gerade auch, weil man ja nicht nur arbeitet, sondern ja auch reist und auch, wir haben gerne so Abenteuer-Roadtrips gemacht zwischendurch, um einfach mal so einen extremen Ausgleich zum ganzen Arbeiten zu haben. Das war so die eine Säule, also Erspartes, ganz klar. Das andere war Arbeiten vor Ort, wo wir entweder Geld für bekommen haben oder eben mit diesen sogenannten Barter-Deals, also quasi der ganz klassische Tauschhandel, ne? Du kriegst Eier, wir kriegen Milch, dass wir eben dafür dann zum Beispiel für die Airbnb-Unterkunft bekommen haben oder ähnliche Dinge und dadurch eben quasi ja diese Kosten einfach nur nicht hatten, was auch sehr praktisch war. Und das dritte ist, dass wir ja ganz normal weiter mit unseren Kunden in Deutschland zusammengearbeitet haben. Natürlich etwas eingeschränkter als jetzt zum Beispiel, aber eben schon total regelmäßig. Anna auch bei einer Hochschule einfach auch durchgehend weitergearbeitet hat, remote. Dementsprechend waren das so diese drei Säulen, auf denen das gefußt hat.
Mhm. Und wie habt ihr das organisiert, diese Deals, die ihr da vor Ort gemacht habt? Habt ihr da einfach Mails geschickt? Habt ihr die auf Insta kontaktiert?
Ja, auch beides. Also zum einen haben wir natürlich schon von unserer Idee im Vorfeld erzählt, ne? Und so wie die Ideen, also wie die Treffen in Barcelona oder in Budapest zustande gekommen sind, hat uns das Netzwerk natürlich auch mit deren Kontakten versorgt. Das heißt, wir sind meistens schon mit einer Idee, jemanden zu treffen, an einen Ort gefahren. Das war das Erste. Dann haben wir tatsächlich auch ganz klassisch Kaltakquise gemacht. Es war jetzt weniger tatsächlich E-Mails, sondern häufig über LinkedIn haben wir dann quasi nochmal geschrieben und einen Kontakt geschafft. Und ein anderer Akquisezugang war tatsächlich auch über die deutschen Außenhandelskammern, die ja auch gut vernetzt sind, gerade auch im Wirtschaftskontext, gerade in den jeweiligen Ländern. Genau, und das andere war dann wirklich von Mund zu Mund, als wir dann vor Ort waren. Dann sind wir meistens, da kenne ich noch jemanden, da gebe ich euch weiter. Und das waren dann eher so Ad-hoc-Treffen.
Jetzt ist ja so, wenn man an Länder in dieser Region denkt, in der ihr unterwegs wart, würde man nicht unbedingt an modernes Arbeiten denken, weil man das oft mit digitalen Hightech-Tools und special ausgerüsteten Kreativräumen und futuristischen Dingen verbinden könnte. Teilt doch mal, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Wie sieht das moderne Arbeiten aus, auch gerade so in dieser ersten Etappe?
Also was echt spannend war, wir haben überall, wo wir waren, also in allen Ländern, haben wir Bewegungen des modernen Arbeitens gefunden. Das war schon mal echt total schön zu sehen. Und das sah manchmal ganz abenteuerlich aus, weil du gar nicht geahnt hast, dass da gerade irgendein IT-Startup sitzt, weil eben alle, genau, weil die Räumlichkeiten nicht so fancy waren wie bei uns. Und man dann aber eben durchs Gespräch mit den Leuten gemerkt haben, okay, die sind eben mit den digitalen Tools ganz normal unterwegs, wie wir auch. Die benutzen Trello oder Slack und andere Programme. Und für die ist das einfach ganz normal, damit zu arbeiten. Es gab eben Länder da, zum Beispiel Kasachstan, da waren wir in Almaty, der ehemaligen Hauptstadt. Und dort wirkte auf uns schon alles sehr, sehr klassisch. Und wir kamen dann aber eben in dieses eine Haus mit einem großen Coworking-Hub und dort saßen einfach die ganzen Startups, die einfach richtig coolen Scheiß gemacht haben. Und wir waren echt total begeistert, weil dort, das war eine andere Welt. Du bist da reingekommen und plötzlich lebte dieses moderne Arbeitsleben, wie wir es kennen, haben dort aber auch Erfahrungen gemacht, wo wir mit Geschäftsführern zum Beispiel gesprochen haben, die gesagt haben, sie selber würden eigentlich super gerne moderner arbeiten und auch mehr Freiheit ermöglichen. Und die Teams nehmen das aber eben so gar nicht an. Das heißt, wir haben da schon auch unterschiedliche Tendenzen erlebt und gesehen und eben auch ganz verschiedene Erfahrungen gemacht.
Ja. Wobei es im Balkan tatsächlich auch noch mal ein klein wenig anders war. Da war es tatsächlich so, dass da aus unserer Beobachtung viel Expertise da war. Also gut ausgebildete Entwickler zum Beispiel, die wirklich was können, die aber häufig eben irgendwann gesagt haben, wir möchten eigentlich nicht nur eingekauft werden vom Westen oder aus den USA, um dann da unser Wissen reinzubuttern quasi, sondern irgendwann gesagt haben, entweder wir gehen zurück, oder sie haben gleich gesagt, nee, wir bleiben hier, weil wir hier in unserer Region, in unserer Gemeinde viel mehr auslösen können. Und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, wo ich sagen würde, der ist definitiv eine Leitlinie beim New Work. Also dieses, ein Problem zu lösen. Mhm. Nicht immer auf globaler Ebene, sondern manchmal einfach nur für die Region oder für das Land. Und da einfach auch zu gucken, was für einen Einfluss kann ich wirklich nehmen. Das war ein wahnsinniger Treiber für die Leute, ne? Die hatten da einfach dann viel mehr Bock drauf, als wenn zu sagen, ja, ich hole mir einfach die Fundings aus dem Silicon Valley. Ne? Da war das Geld, was man zum Beispiel im eigenen Land zusammengetragen hat, auch emotional viel mehr wert, obwohl es halt vielleicht rechnerisch weniger war.
Und was für ein Bild haben die eigentlich von Deutschland und dem Westen? Also was heißt die? Ne? Man kann das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber genau. Teilt mal so ein paar Eindrücke.
Also grundsätzlich kann man wirklich sagen, egal wo wir waren, wir wurden immer mit offenen Armen empfangen und es kam uns immer sehr viel Respekt und Akzeptanz entgegen. Und das auch wirklich überall und auch ganz häufig mit diesen ganz klassischen Werten und Ansichten, also eben sowas wie Pünktlichkeit, gute Qualität, Verlässlichkeit, gute Vernetzung. Das ist was, das haben wir echt überall gehört und haben wir so auch gar nicht erwartet, also auch in manchen Regionen. Aber das war wirklich sehr, sehr, sehr positiv. Und wir haben halt auch immer wieder gemerkt, dass Deutschland einfach auch ganz stark vernetzt ist. Also mit den Außenhandelskammern, die häufig mit größt oder zweitgrößtem waren, mit verschiedensten NGOs und mit Stiftungen und so weiter und so fort. Also das ist für so ein kleines Land wie Deutschland, fand ich das schon sehr beeindruckend.
Also da tatsächlich würde ich auch unterstützen und an einigen Stellen war es tatsächlich auch für uns ein Vorteil, einen deutschen Pass zu haben. Na, also mal ganz abgesehen davon, dass wir halt wirklich sehr problemlos reisen können mit dem Pass. Aber es hat auch häufig dazu beigetragen, dass bestimmte Stresssituationen vielleicht verkleinert wurden, weil wir eben sagen konnten, wir kommen halt aus Deutschland. Und das war eine Erkenntnis, die damit hatte ich nicht so unbedingt gerechnet.
Gab es auch so Erkenntnisse, bei denen ihr dann reflektiert habt und gesagt habt, Mensch, da sollten wir eigentlich auch mal unsere Arbeiten überdenken. Die machen das gut.
Ja, definitiv. Also was wir erlebt haben, ist zum Beispiel, dass Einzelpersonen häufig, wenn sie ihren Sinn hatten, sehr mutig einfach gesagt haben, wir gehen jetzt so ein bisschen ins Abenteuer rein und wir wagen was. Egal ob im Unternehmen oder auch eben selbstständig als Founder. Und was wir gerade von der ersten Tour mitgebracht haben, war das Thema Mut, was einerseits sehr ausgelutscht ist und andererseits finde ich aber auch so aktuell wie noch nie ist. Mhm. Weil es ja eigentlich bedeutet, dass man das, was man eben wirklich, wirklich will, letztendlich auch wirklich, wirklich tut und angeht. Ja. Und das ist was, wo wir immer wieder merken, da ist gerade auch in Deutschland häufig so eine gewisse Zurückhaltung. Ich würde nicht unbedingt sagen immer Bequemlichkeit, aber vielleicht einfach so dieser sichere Rahmen ist dann doch sicher und schön und da will man auch gerne bleiben.
Die German Angst.
Ja. Und das ist eigentlich schade, wenn man bedenkt, was für ein Potenzial hier überall steckt. Und wir glauben einfach, dass man da viel mehr machen könnte und dass man eben vielleicht nicht direkt Riesensprung rausmachen muss aus der Komfortzone, aber vielleicht kleine Ausflüge, damit man es ein bisschen kennenlernt und es normaler wird, eben auch mit dieser Unsicherheit, ne, Uncertainty, einen Umgang zu finden, weil man darin ja auch besser wird.
Kann es auch sein, dass das deutsche soziale Netz, was uns natürlich auch irgendwie auszeichnet weltweit und das dich immer aufhängt, kann es auch sein, dass es manchmal dich auch so ein bisschen dran kleben lässt und dass es vielen echt schwerfällt, da aus diesem Netz echt mal rauszukommen und was Eigenes zu wagen. Ich glaube auch, dass viele sich mittlerweile hoffentlich fragen, was sie wirklich machen wollen. Auch gerade die Jüngeren, die jetzt so nachkommen, haben ja nochmal ein anderes Verständnis davon und wollen sich, glaube ich, ein bisschen mehr verwirklichen. Aber das dann wirklich zu tun, wie du sagst, da muss man ja irgendwie auch auf Annehmlichkeiten sogar verzichten, ne? Mhm.
Ja, und es ist tatsächlich ja auch, man sagt ja häufig, man kann nur schwer was verändern auf das, worauf man stolz ist. Und wenn du dir so die Entwicklung von Arbeit auch in Deutschland anguckst, ne, also wir hatten die ersten Sozialgesetze als erstes Land quasi mal national eingeführt. Ne. Wir haben dieses Sicherheitgebende, ein Netz zu schaffen, du sprachst ja eben auch vom sozialen Netz, da sind wir ja auch unglaublich stolz drauf. Und das ist auch gar nicht, wo ich sage, das muss irgendwie verändert werden, aber ich glaube, so ein Stück weit ein Verständnis von bestimmten Dingen, wie zum Beispiel Daten oder vielleicht einfach auch mal diese Neugierde, vielleicht auch mal irgendwie einen Computer kaputt zu machen, weißt du, das Internet wirst du nicht löschen, aber einfach diese Neugierde nach digitalen Tools und vielleicht einfach auch mal Fehler zu machen, das ist so etwas, das, da würde ich sagen, da könnten wir eben in Deutschland echt nochmal mutiger sein, weil die Grundvoraussetzung mit eben Schutz unserer Daten, mit eben sozialer Vernetzung, sozialen Sicherheiten, die sind ja gegeben. Wir brauchen gar nicht so eine Angst oder so eine Abwehr davor zu entwickeln, weil die Grundhaltung stimmt ja schon.
Und habt ihr dann auf eurer ersten MovoMind-Tour auch schon langsam angefangen, euer Buch zu schreiben? Wie kam es dazu?
Ja, die Buchidee ist tatsächlich gekommen, nachdem wir 2 Monate in China waren, ganz schön ausgebrannt waren, weil es einfach ein sehr, sehr schnelles Leben dort war. Wir dann auf den Philippinen waren und dort in so einer ruhigen, in einer ruhigen Stunde oder zwei, ist diese Idee gekommen und wir waren sofort total begeistert davon. Einfach diese Hacks, die so alle im Umlauf sind, die wir gerne auch selber einsetzen, auch welche, die wir selber entwickelt haben, mal zusammenzufassen. Und hatten dann, das hat man schon mal quasi gesagt, haben dann eben gesagt, eigentlich wäre es ja richtig toll, so einen Buchsprint zu machen während der Tour, um mit dem fertigen Buch wieder nach Hause zu kommen, zu der ganzen anderen Arbeit. Und das war natürlich erstmal von uns und auch von anderen als illusorisch abgetan. Mhm. Dann haben wir aber eben gesagt, so okay, wir können das hinkriegen, ne? Mit genug Disziplin und Fokus und einem ganz starken Why ist das möglich. Und dann haben wir geguckt, wo können wir das machen, haben auch weltweit einmal gesucht nach Orten, die ideal sind und sind da letztendlich ganz klassisch und klischeehaft eben in Bali hängen geblieben, weil wir dort einfach die besten Grundvoraussetzungen gefunden haben, um das eben schreiben zu können und haben dann einen Monat lang Buchsprint gemacht von morgens bis abends, also echt ab 8 Uhr saßen wir am Schreibtisch und dann so bis ungefähr 18 Uhr und haben dort so 80%, glaube ich, ne, des Buches geschrieben und auch schon Vertragsverhandlungen gehabt und unseren Verlag, der es jetzt letztendlich geworden ist, eben auch gefunden. Von was wirklich, was uns nochmal einen Antrieb gegeben hat, weil irgendwie alles sehr gut geklappt hat und wir sonst eben aber auch hart erarbeitet haben.
Und dann kamt ihr irgendwann zurück und hattet auch nochmal ein handfestes Ergebnis am Ende in den Händen. Wie war die Resonanz auf das Buch?
Also bisher fanden die meisten, die es gelesen haben, einfach sehr handy. Ne? Also es war ja genau die Intention, die wir auch hatten, was sie halt gesagt haben, ich möchte etwas, wo es jetzt nicht darum geht, jetzt ein wahnsinnigen Change-Prozess oder Veränderungsprozess anzuleiten, sondern wirklich mal im Kleinen mal zu denken. Für mich alleine oder vielleicht mit meinem Team oder vielleicht im Mentoring, in so einem Tandem. Und für so einen Einstieg haben wir die Erfahrung bzw. die Rückmeldung bekommen, dass das wohl auch sehr, sehr gut zugänglich ist.
Dann wird es wohl auch so sein. Ne? Ich habe es ja auch gelesen, ich kann es auch nur empfehlen, weil ihr das ja kurz und knackig schafft. Ich kenne ja auch viele Bücher, die dann sehr ausschweifen und das, ja. Man kann bei euch mal hier reinlesen und mal da reingehen. Man muss es auch nicht von vorn bis hinten in einem durchgehen. Ist ja fast wie so ein Nachschlagewerk auch, ne?
Genau, das war eben auch genau die Idee. Wir haben ja auch in so eine Übersicht reingebracht, für welche Situation oder auch Größen und auch Schwierigkeitsgrade quasi welcher New Work Hack ist. Das fanden wir ganz gut. Die einzige Kritik, die stark berechtigt ist, dass eben vorne die New Work Hacks nicht einzeln im Inhaltsverzeichnis auftauchen, was einfach wirklich sehr nervig ist. Das haben wir auch einfach beim Übergucken des Lektorats am Ende einfach selber nicht mehr gesehen, weil wir dazu zu betriebsblind waren. Das wird in der nächsten Auflage anders sein. Aber ansonsten war genau das eben die Idee. Ne? Also einfach, wenn man irgendwie eine Idee hat, guckt man da rein und schaut, ob man genau dort mit Hilfe etwas finden kann, was passt. Und wir hatten ja auch diese Implementierungstipps und typischen wahrscheinlich eben auch schon dran genommen, weil das ist, was wir eben auch häufig dann bei Kunden eben mitkriegen, dass das genau das ist, was die Leute eben hören wollen. Ne? So, was geht normalerweise schief? Ja. Also kann man da vielleicht schon mal so einen kleinen Weg drumherum machen, um nicht so in jede Stolperfalle reinzufallen. Das ist ja auch nicht immer gut. Genau.
Genau, und worüber wir uns natürlich sehr freuen, weil das war natürlich auch eine Rückmeldung, gerade von allen, die bei der Modern Work Tour, die wir dort besucht haben. Oh, könnt ihr das nicht auch auf Englisch bringen?
Genau, das wollte ich
gerade sagen. Und jetzt freuen wir uns total, dass wir das dieses Jahr auf den Weg gebracht haben. Und sehr wahrscheinlich Ende oder Anfang nächsten Jahres wird es die New Work Hacks auch auf Englisch geben.
Mit ähnlichem Titel.
Genau. Da wird sich wahrscheinlich nicht so stark unterscheiden.
Ist immer so cool, wenn du diese amerikanischen Kinofilmtitel hast, die dann ins Deutsche übersetzt werden und manchmal auch auf Englisch sind, aber ganz anders lauten.
Ja, das stimmt.
Stimmt.
Ja, und dann Konntet ihr aber nicht lange ruhig zu Hause sitzen, sondern ihr musstet nochmal los. Ihr habt euch Afrika vorgeknüpft.
Ja.
Auch nochmal ein Riesending, ne? Also mein Bruder war, ich war mal in Marokko, wobei viele sagen, das ist nicht so richtig Afrika. Sei es drum, mein Bruder war mal in Gambia und das, also ich würde mir Afrika auf jeden Fall auch nochmal gerne vorknüpfen. Von daher erzählt mal, wie seid ihr das angegangen? Das ist ja nochmal eine ganz andere Welt, oder?
Das war auf jeden Fall ein Traum und wir haben schon während der ersten Tour gemerkt, so okay, jetzt ruft auch Afrika. Ne? Also wir wollten hin, wir wollten auch schon früher hin, haben dann aber gedacht so, nee, dafür muss man sich eigentlich nochmal speziell Zeit lassen. Und deswegen haben wir dann, als wir in Deutschland waren, geguckt so, ja okay, welche Länder sind eben attraktiv und interessant, weil die schon ganz viel machen, wie zum Beispiel Nigeria oder Kenia. Mhm. Und bei welchen Ländern passiert eigentlich echt viel, aber wir wissen es einfach nicht, weil das gar nicht bei uns irgendwie in den Nachrichten oder so kommt. Ne? So was wie in Ruanda oder in Tansania. Ne? Und danach sind wir dann gegangen und haben gesagt, um uns einen Eindruck zu verschaffen, muss es auf jeden Fall unterhalb der Sahara sein, ne? Weil Marokko ist halt nicht richtig Afrika, so nach dem Motto. Und dann haben wir gesagt, eigentlich möchten wir in den Westen, in den Osten und in den Süden. Und so kam letztendlich nachher dann auch die Route zustande. Und in jedem Teilbereich haben wir immer geguckt, was ist das vielversprechendste Land und welches ist eigentlich der versteckte Diamant noch, den man heben kann.
Ja, und welche Stationen haben euch da besonders geflasht?
Boah, das war alles echt ganz, ganz wunderbar. Kann man nicht anders sagen. Insofern ist es gar nicht so einfach zu sagen, aber um vielleicht so ein paar so einfach kurz rauszupicken, auf jeden Fall Lagos in Nigeria mit einer gigantischen Energie, ne, über 20 Millionen Einwohner. Das ist wirklich das ist das pure Leben, was dort herrscht und einfach sehr energetisierte, tolle Menschen dort kennengelernt.
Ansonsten? Wir haben festgestellt, also Uganda war recht neuländig für uns. Da hatten wir irgendwie am wenigsten Vorstellung. Und wir haben so viel positive Energie und so viel Engagement in Uganda erlebt. Ob nun jetzt vielleicht auch zum Thema Klimaschutz, da machen die ganz viel. Das ist eins der Länder in Afrika, was am meisten von der Klimaveränderung betroffen sein wird.
Da gibt es ja auch diese Viva Con Aqua, ja. Die sind auch in Uganda aktiv, glaube ich.
Genau.
Ne?
Ja. Genau, ne? Und da passiert eben viel. Und was dort sehr interessant war, vielleicht auch da zum Hintergrund, ne, so der Altersdurchschnitt in Afrika im Gesamten liegt so bei 17, 18 Jahren. Ja, das ist ja enorm weniger als bei uns. Und da waren es tatsächlich auch viele junge Leute, die gesagt haben, ey, wir ändern was. Und wir haben in Uganda vor allem sehr viele junge Menschen getroffen, die wirklich aktiv mit ihren Peers arbeiten, um eine Bewegung und eine Veränderung auszulösen.
Genau. Und vielleicht auch so einen letzten Punkt, so Nairobi zum Beispiel in Kenia, das war einfach auch echt cool. Da gibt es auch sehr viel Armut, aber es gibt eben auch sehr viel sehr weit entwickelte Unternehmen und das war auch ganz spannend zu sehen, weil die auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen poshy waren, was irgendwie ganz interessant war zu sehen. Also die wussten, dass sie da auch schon sehr weit sind und das war auch, glaube ich, so der Ort, wo wir das ähnlichste Wording hatten, also die Art und Weise, wie wir über die Themen gesprochen haben. Das war ganz interessant, irgendwie wahrzunehmen und war auf jeden Fall auch eine ganz tolle Erfahrung, einfach dort mitzukriegen, wie da eben gearbeitet wird.
Und wenn man dann so im Ausland ist, also ich war jetzt noch nicht so lange zusammenhängend im Ausland wie ihr, aber denkt man da auch nochmal so über den Begriff Heimat nach oder reflektiert man da so, wo man herkommt oder fühlt man sich dann einfach irgendwann als Weltenbürger und könnte eigentlich überall hinfahren, kein Problem?
Also ich glaube, aufgrund dieser vielen verschiedenen Erfahrungen mit den verschiedenen Ländern können wir uns mehr denn je vorstellen, überall auf dieser Welt tatsächlich zu arbeiten, weil wir erlebt haben, dass es machbar ist. Allerdings wird man auch, im Englischen sagt man humbled, wahrscheinlich die Demütigkeit ist halt die deutsche Übersetzung. Ob die jetzt so passt, weiß ich nicht, aber man ist sehr dankbar für das, was man zu Hause hat und erkennt vielleicht einfach nochmal schneller, woher diese Wurzeln plötzlich stammen im Vergleich zu dem, was man vielleicht in anderen Ländern erlebt.
Ja, insofern Heimathafen auf jeden Fall Deutschland und auch tendenziell Hamburg, wo man sich einfach sehr, sehr wohl fühlt und trotzdem auf jeden Fall auch in der Welt zu Hause, weil einem einfach sehr, sehr vieles nicht mehr fremd vorkommt, wo man dann einfach in Diskussionen in Deutschland, in den Medien eben immer wieder auch merkt, so dass das sind noch Themen, wo wir einfach für uns merken, für uns war es einfach ganz normal, das vor Ort so zu erleben, wie es woanders ist. Und dadurch hat sich unser Horizont auf jeden Fall extrem erweitert. Und es ist einfach vieles normaler geworden. Oder eben andersrum gedacht, vielleicht sind wir auch einfach, haben wir uns so verändert, dass es eben einfach ganz anders akzeptiert wird, weil es eben genauso irgendwo anders eine Lebensart ist, wie eben bei uns unsere Lebensart.
Und ihr habt euer Netzwerk auch exponentiell erweitert auf euren Reisen. Wahrscheinlich jeden Tag 5 bis 10 Leute bei LinkedIn geaddet. Habt ihr da zu den Leuten und Unternehmen noch Kontakte, auch geschäftliche Beziehungen möglicherweise?
Ja, auf jeden Fall. Also Afrika ist sehr aktiv. Also viele, ich würde sagen, eigentlich alle 8 Länder in Afrika, wo wir waren, haben wir wirklich regelmäßig, zum Teil wöchentlich Kontakt zu den Leuten. Aber es geht bis nach Australien. Also wir versuchen auch immer im Sinne der Nachhaltigkeit mit den Unternehmen Kontakt zu halten. Was natürlich jetzt auch gerade in der ganzen Corona-Zeit eben auch sehr interessant war. Ne? Was habt ihr plötzlich für Fragestellungen? Wie geht's euch eigentlich? Wie reagiert ihr und so weiter? Also das hat uns auch über die Bildschirme nochmal wieder näher gebracht. Genau, also ja, also das Netzwerk ist nicht nur als Kontakt auf LinkedIn, sondern es wird wirklich miteinander gesprochen.
Ja, und Corona ist das Stichwort. Ihr musstet eure Reise dann noch tatsächlich abbrechen und kam dann zurück, beziehungsweise ihr wurdet sogar zurückgeholt, oder?
Ja. Genau, das war so eine offizielle Aktion der Bundesregierung, ne? So eine Rückholaktion. Und wir waren ja davor schon gestrandet auf einer Farm irgendwo in Namibia, wo es über 4 Jahre keinmal geregnet hat. Und durften dort auch mit so einem Barter-Deal arbeiten und leben und eben aber auch in Teilzeit quasi Movomind weitermachen. Und dann war halt klar, okay, wenn wir diesen Flieger jetzt nicht kriegen und nehmen, dann kommen wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten nicht raus. Und genau so wäre es eben auch gewesen. Und da haben wir gesagt, okay, wir beenden die Tour hiermit, weil eine Sicherheit, heile nach Hause kommen, das geht dann einfach vor und natürlich auch einfach weiter arbeiten zu können. Und dann haben wir nach einer ganz, ganz tollen Zeit und eigentlich nur sehr kurzen Einschränkungen wieder den Weg zurück nach Hause gefunden.
Und hier sind wir trotz Quarantäne, also wir sind dann ja noch 4 Wochen waren wir dann ja in Quarantäne, wir haben so eine Gastfreundschaftlichkeit hier erfahren. Also wir sind ja zurückgekommen, quasi in Anführungszeichen nur 2 Wochen früher, aber halt ohne Südafrika als Erfahrung, aber auch ohne Wohnung.
Ja, eben.
Ne? Also ohne Wohnung und alles, was wir eigentlich organisiert hätten, ne? Also weil wir ja auch gedacht haben, wir machen wieder eine Zwischenmiete, das hat ja auch nicht funktioniert, weil die sind ja auch alle zu Hause geblieben. Ja. Ne? Das heißt, wir haben tatsächlich über Freunde dann in leerstehenden Wohnungen bei denen übernachten und für 4 Wochen in Quarantäne gehen dürfen. Also da war viel Herz und viel Hilfsbereitschaft zu Hause.
Und jetzt habt ihr mittlerweile euch wieder zu Hause in Deutschland eingenistet, habt eine neue Wohnung und seid wieder am Start und pflegt euer Netzwerk von hier aus. Und ihr seid auch aktuell im Rennen für den Award von Xing, den New Work Award. Ja. Wir müssen mal gucken, ob das schon feststeht oder möglicherweise sogar schon verkündet ist, wenn diese Folge hier erscheint. Aber kommen wir so ein bisschen zu dem Thema, was habt ihr euch noch vorgenommen? Was erhofft ihr euch noch? Was für Ziele habt ihr euch gesteckt?
Also wir haben tatsächlich so ein paar größere Projekte. Wir reden dann immer von unseren Big Projects, auf die wir uns echt riesig freuen, die noch nicht alle schon quasi strukturiert sind in eine Roadmap, weil man natürlich auch immer ein bisschen gucken muss, was passiert. Eine Sache, die auf jeden Fall kommen wird, ist der große internationale Modern Work Award, wo wir quasi diesen deutschsprachigen Award einfach auf die internationale Ebene bringen und mit unserem Netzwerk, mit der internationalen Fachjury und einfach Bewerbungen aus aller Welt schauen möchten, welche internationale Initiativen in Bezug auf Modern Work, New Work, Future of Work können wir da eigentlich auszeichnen. Da freuen wir uns echt riesig drauf. Das wird irgendwann wahrscheinlich im Frühling stattfinden. Das wird gerade festgelegt. Und ansonsten werden wir auf jeden Fall auch noch ein weiteres Buch schreiben. Das wird auch total spannend werden und haben auch noch, wir geben ja unsere Tandem Power Coachings, wo wir mit zwei Coaches zusammenarbeiten und eben entweder Einzelpersonen oder auch Arbeitstandems begleiten. Und in die Richtung werden auch noch ein, zwei richtig spannende Initiativen kommen, über die wir aber noch nicht so viel sagen dürfen.
Ja, und auf der anderen Seite, wir haben ja auch während unserer Modern Work Tour 48 Interviews geführt. Die dürfen natürlich ausgewertet werden und die Idee dahinter ist tatsächlich, dass man New Work und Modern Work als Ansatz jetzt einfach auch mal strategisch verortet und auch mal schaut, was bedeutet das, dass wir vielleicht nochmal ein zusammenhängenderes Gerüst finden für diese Begrifflichkeiten. Und das ist natürlich etwas, wo wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren dran arbeiten werden, aber auf jeden Fall nächstes Jahr auch nochmal wieder mit mehr Fokussierung auch wieder dran gehen.
Genau. Ja, andere würden wahrscheinlich jetzt mit DIA-Vorträgen durchs Land reisen, aber Veranstaltungen sind aktuell nicht möglich. Nee, außerdem habt ihr wahrscheinlich auch noch so viele Bilder und Videos, die müssen nochmal irgendwie raus. Ihr müsst nochmal einen Kinofilm, eine Riesendokumentation machen oder so.
Ja, das wäre wunderbar. Also wir haben wirklich gigantisch viel Material und ich würde auch sagen, zwischenzeitlich wirklich ganz, ganz tolles Material. Wir hatten ja eine Reisedrohne dabei. Das heißt, wir haben in den verschiedenen Ländern, wo es eben ging, oder wo es machbar war, einfach auch ganz, ganz tolle Luftaufnahmen gemacht. Und da ist uns vor Ort immer schon der Atem stehen geblieben von dieser wunderschönen Vielfalt dieses Planeten. Insofern würde ich gerne auch nochmal zusammenführen und gucken, wie man das zusammenbringt. Aber das ist eben auch nochmal ein Großprojekt, was erstmal so seinen Platz finden muss.
So, und die letzte Frage für diejenigen, die sagen, Mensch, mit meinem Partner zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob das klappt. Wie klappt sowas?
Viel Vertrauen, aber auch viel formulieren, was man gerade braucht und möchte. Also in einer natürlich auch kritischen, aber vor allem wohlwollenden Kritik eben auch formulieren zu können, das wünsche ich mir gerade und das brauche ich. Und wie kommen wir da zusammen? Das ist, glaube ich, eins der A und O's, die wir für uns auch gelernt haben. Also wir haben Me-Time, wir haben Movo-Mind-Time und wir haben We-Time. Das tut schon mal als Strukturierungshilfe ganz gut.
Und was wir auch von Anfang an gesagt haben, alle Entwicklungen beruflicher Art sind erstmal komplett okay. Also ich war ja zwischendurch dann eben im Unternehmen drin, zum Beispiel in Teilzeit und dann wieder raus. Wir haben halt gesagt, das, wohin uns eben auch unsere Sinnhaftigkeit bringt, das ist das, was wir machen sollten. Und privat sind wir ein Paar und das bleibt. Und beruflich darf sich das aber natürlich verändern, wenn jemand dazu den Wunsch hat. Und ich glaube, das ist auch gut und ist auch, glaube ich, so einer unserer Grundtipps, die wir auch immer mal wieder in Sessions mitgeben, wo eben Paare genau mit uns über sowas sprechen und dazu Input kriegen, dass eben diese Freiheit, und das ist ja letztendlich im New Work immer der Fall, auch dazu führen kann, dass man eben sich dafür, aber eben auch dagegen entscheiden kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig als Grundlage für das Gemeinsame, damit es eben immer freiwillig bleibt. Mhm.
Ja, wir werden es verfolgen. Ihr habt auf jeden Fall einiges in der Pipeline. Wo seid ihr in 10 Jahren?
Gute Frage.
Ich fände es super, wenn wir auf jeden Fall in 10 Jahren nochmal mehr wissenschaftliche Anlehnung an diese ganze Begrifflichkeit haben, dass wir ein bisschen mehr auch gerne weltweit von bestimmten Vorstellungen sprechen, die wir gemeinsam teilen und gemeinsame Werte da reinbringen.
Ja, und ansonsten denke ich, wenn alles gut läuft, sind wir im besten Fall Europas bekannteste Tandem-Coaches.
Wow.
Und haben unsere eigene Modern Work Academy, die in den Startlöchern steht, einfach auch so aufgebaut, dass einfach noch mehr Unternehmen auch von unseren Erfahrungen, aber natürlich auch von den ganzen anderen Dozenten, die da arbeiten werden, profitieren können.
Na, das ist doch mal eine mutige Vision. Modern Work, Modern Working, nicht zu verwechseln mit Modern Talking.
Ja.
Ja, Mensch, wir wünschen euch ganz viel Spaß. Also ich denke, ich spreche da auch im Namen der Zuhörer und Zuschauer. Wo sollte man euch denn am besten folgen?
Also auf LinkedIn gibt es inhaltliche, coole Beiträge und wer so ein bisschen mehr inspiriert werden möchte, auf jeden Fall bei Instagram.
Genau, und so die ganzen Diskussionen, die, glaube ich, finden momentan am meisten auf Twitter statt. Das heißt, man kann sich eigentlich so ein bisschen aussuchen, welchen Schwerpunkt möchte man in der Begleitung von uns und dann entsprechend entscheiden oder eben aus Sicherheitsgründen erstmal überall. Und dann kann man ja immer noch abonnieren.
Und sonst freuen wir uns tatsächlich auch über einfach Anfragen. Also ruft uns an, mailt uns an. Die spannendsten Sachen kommen meistens wirklich aus individuellen Anfragen.
Ja, also Leute, kontaktiert die zwei und einfach mal Happy Networking, einfach drauf los, so wie ihr das ja wunderbar vorgemacht habt. Einfach machen, das ist ja auch wieder so in aller Munde und eigentlich auch nichts Neues. Aber diese Offenheit zu besitzen und die meisten Leute sind dann ja auch offen, wenn man einfach offen auf sie zugeht, oder? Das habt ihr dann ja auch so erfahren, ne?
Genau.
Definitiv. Und anders wäre es auch nicht machbar gewesen, ne? Also weltweit haben wir offene Türen bekommen, ne? Also da ist viel mehr Offenheit vielleicht an den einen oder anderen Stellen drin, als man dann vielleicht mal auch denkt.
Ja.
Ja, also euch alles Gute weiterhin. Viel
Danke
Gesundheit natürlich. Viel Erfolg.
Wir auch.
Wir werden es verfolgen und bleiben in Kontakt.
Wir so freuen uns drauf. Vielen Dank, Gabriel.
Tschüss.
Vielen Dank für das Interview. Ciao. Und das war's auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrath.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet, bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt connected. Ciao.